Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Am 23. Mai ist Verfassungstag, denn unser Grundgesetz wurde damals 1949 verkündet. Pünktlich dazu ist das Buch des Historikers Habu Knoch erschienen, das sich mit Artikel 1 beschäftigt. Im Namen der Würde heißt der Titel, gleich erfahren Sie mehr. Außerdem sprechen wir über das Buch Brandspuren, das von den beiden Historikern Till Kössler und Janosch Steuwer herausgegeben wurde und sich mit der rechten Gewalt der frühen 1990er Jahre beschäftigt. Und über das Buch von Ron DeSantis. Es wird erwartet, dass der erzkonservative und republikanische Gouverneur von Florida in dieser Woche seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur bekannt gibt. Praktisch, dass er das Buch zum Wahlkampf schon geschrieben hat. Artikel 1 des Grundgesetzes besagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wie wurde diese Formel eigentlich zur moralischen Richtschnur, zum Grundstein der Verfassung der Bundesrepublik? Habu Knoch hat jetzt ein Buch vorgelegt, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Der Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Köln erzählt darin, wie aus den sozialen Ideen des 19. Jahrhunderts und aus den gemachten Erfahrungen im Nationalsozialismus eine Handlungsmaxime wurde, auf die sich nach Kriegsende alle politischen Lager einigen konnten. Im Laufe der Zeit wurde sie immer mal wieder neu interpretiert. Und deshalb bezeichnet Habu Knoch sein Buch auch als deutsche Geschichte. Ralf Gerstenberg hat es gelesen.
Was haben sich die vielen Gründungsväter und wenigen Mütter der Bundesrepublik eigentlich dabei gedacht, die Unantastbarkeit der Menschenwürde gleich in den ersten Artikel der Verfassung zu schreiben? Eine vergleichbar prominente Stellung kommt der Würde des Menschen nur in der Charta der Vereinten Nationen von 1945 und in der drei Jahre später verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu, bemerkt der Historiker Habu Knoch. Dort sei der Begriff jedoch eher bekenntnishaft, jedenfalls nicht bindend eingeschrieben worden. Warum das im Grundgesetz anders ist und wie die Menschenwürde als moralisches Prinzip in die politische Kultur der Bundesrepublik gelangte, das untersucht Knoch nun in seinem neuen Buch.
Würde, Mensch, unantastbar. Das war bewusst pathetisch formuliert, um ein Gefühl der vorherigen Erschütterung aller bestehenden Werte zu überwinden. Und der zukünftigen Politik angesichts der Gegenwart der sozialistischen Herrschaft eine möglichst starke Orientierung zu bieten. Die Geschichte der Würde in der Bundesrepublik ist jedoch immer wieder mit Verunsicherungen verbunden, was die Bedeutung, Geltung und Reichweite von Artikel 1 angeht.
Zunächst war die verfassungsmäßige Festschreibung der Menschenwürde eine Reaktion auf die Verbrechen des NS-Staates und ein vehementes Bekenntnis gegen jede Form von Diktatur. Allerdings trat damit auch die eigene Schuld in den Hintergrund, gibt Knoch zu bedenken. Ein tatsächlich universales Verständnis der Würdeformel entwickelte sich erst in den 1960er Jahren mit der Sensibilisierung für die Leiden der Opfer des Terrorregimes. Als besonders eindrückliches Beispiel zitiert Habu Knoch die jüdische Widerstandskämpferin Hanna Levi Haß, die 1979 ihr Tagebuch aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen veröffentlichte. Knoch resümiert:
Was sie unter ihrer Würde verstand, ruhte auf drei Säulen, die ihr alle genommen worden waren. Dem Recht zu leben, dem Recht auf eine humanistische Entfaltung ihrer Persönlichkeit und dem Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Doch sprach Levi Haß an keiner Stelle von der Würde des Menschen oder Menschenwürde. Im Zustand tiefster Erniedrigung standen ihr diese Ausdrücke nicht zur Verfügung, weil die Menschenwürde weder im Recht noch in der Sprache verankert war.
Historisch verortet Habu Knoch die Etablierung der Menschenwürde als universales Prinzip, aus dem sich bestimmte Grundrechte ableiten lassen, im 19. Jahrhundert. Soziale Reformen, humanistische, feministische und sozialistische Ideen sorgten dafür, dass sich Gedanken zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und Achtung jedes Einzelnen weithin in der Gesellschaft verbreiteten. Nachdem im Ersten Weltkrieg Menschenverachtung, Gewalt und Zerstörung in bislang unbekanntem Ausmaß triumphierten, schaffte es ein Passus in die Verfassung der Weimarer Republik, der als Vorläufer des Artikels 1 des Grundgesetzes gilt. Die Freiheit der Person sei unverletzlich, hieß es dort. Das war sie jedoch keineswegs, kommentiert Habuck noch.
Dem Parlament und dem Reichspräsidenten räumte die Verfassung sehr weitgehende Rechte und Möglichkeiten ein, im Sinne der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wesentliche Grundrechte einzuschränken oder außer Kraft zu setzen. Die Verfassung sollte die bürgerliche Agenda der liberalen Grundrechte mit sozialistischen Gesellschaftsvorstellungen versöhnen, aber sie ließ viele Fragen offen.
Der Kompromiss erodierte, weil antiliberale Weltanschauungen die soziale Realität dominierten, bis Hitler 1933 freiheitliche Grundrechte und Individualität generell zum Grundübel erklärte. Führerprinzip und Volksgemeinschaft, so Knoch, seien mit der individuellen Würdeidee und einem liberalen Freiheitsrecht unvereinbar gewesen. Die Menschenwürde avancierte nun zu einem oppositionellen Kampfbegriff, der unter anderem von emigrierten Schriftstellern verwendet wurde, um den Zivilisationsbruch und die Barbarei des Naziregimes anzuprangern. Auch die Aufnahme der Würdeformel in das Grundgesetz der Bundesrepublik war ein Kompromiss oder eine Übereinkunft, an der so unterschiedliche Leute beteiligt waren wie der sozialdemokratische Staatsrechtler Carlo Schmitt, Adolf Süsterhen, Mitbegründer der CDU, und der liberale Politiker und spätere erste Bundespräsident Theodor Heuss.
Heuss lehnte das Wort unantastbar ab. Er fand es scheußlich, weil man es eigentlich nur für Gegenstände, nicht aber für Lebendiges gebrauche. Am 5. Mai, auf einer letzten Sitzung des Parlamentarischen Rates, wurde die Würdeformel abschließend diskutiert und mehrheitlich bestätigt. Zwei Provisorien, die Bundesrepublik und ihr Grundgesetz, fußten von nun an auf einem ebenso kraftvollen wie in vieler Hinsicht unbestimmten Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Wie in der bundesrepublikanischen Gesellschaft immer wieder um den Würdebegriff gerungen wurde, auch das macht Habuck Knoch in seiner etwas anderen deutschen Geschichte deutlich. 1968 hieß es, der entfremdete Mensch im Kapitalismus sei längst seiner Würde beraubt worden. In der Zuwanderungsdebatte führten Forderungen nach einem härteren Asylrecht zu Bewegungen, die sich im Namen der Würde für eine menschenfreundlichere Migrationspolitik stark machten. Auch in der Gegenwart sieht Habuck Knoch Gefährdungen der Menschenwürde, zum Beispiel durch Hetze, Hass und Mobbing im Netz. Und nicht ohne Grund hat er seinem aufschlussreichen, aufklärerischen und sehr lesenswerten Buch das Motto des Bündnisses zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung United for Rescue vorangestellt.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Ralf Gerstenberg las das Buch von Habuck Knoch, Im Namen der Würde. Eine deutsche Geschichte. Es ist bei Hansa verlegt. 480 Seiten kosten 29 Euro. Am 29. Mai ist es 30 Jahre her, dass am frühen Morgen in Solingen Neonazis Feuer im Haus der Familie Gensch legten und 5 Familienmitglieder dabei starben. Der Anschlag steht stellvertretend für viele Anschläge und Pogrome, die im frisch vereinigten Deutschland in dieser Zeit stattfanden. Politik- und Sozialwissenschaftler haben diese Zeit gründlich untersucht, nun aber nehmen sie auch Historikerinnen und Historiker in den Blick, wie der Sammelband Brandspuren von Janosch Steuwer und Till Kössler von der Uni Halle Wittenberg zeigt, und zwar aus den unterschiedlichsten Winkeln. Ich habe vor der Sendung mit Janosch Steuwer gesprochen und ihn gefragt, warum sie den Titel Brandspuren gewählt haben.
Insgesamt sind über diese 2,5 Jahre eine extreme Eskalation rechter Gewalt zu beobachten, für die dann die offiziellen Statistiken insgesamt über 4.000 fremdenfeindliche Gewalttaten fassen und darunter eben 1.200 Brandanschläge, die damals eben schon das Medieninteresse besonders bösseln. Und darauf verweist eben dieser Titel und greift das auf mit dem Anspruch, eben vor allem danach zu fragen, was daraus geworden ist, also wie diese Zeit eigentlich diese Republik geprägt hat. Zusammen mit der These, dass wir eben glauben, dass das ein ganz prägender Moment für das Vereinigte Deutschland gewesen ist.
Wenn man an diese Zeit der Pogrome denkt, dann fallen den meisten wohl Namen wie Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen ein. Doch in Brandspuren wird bewusst auch der Blick auf viele Gewalttaten gerichtet, die heute vielen eher nichts mehr sagen. Wieso ist die Mehrheit dieser Taten, wie Sie im Vorwort ja schreiben, in Vergessenheit geraten? Und ja, was heißt das für die Gesellschaft heute?
Naja, das ist schon Folge der medialen Aufmerksamkeit in den 90er Jahren, die sich eben besonders um diese Taten bündelt, die dann eben zu Chiffren werden in der Diskussion. Das beginnt mit Hoyerswerda, die dann eben als Ortsnamen aufrufbar sind und so zu Referenzen werden. Also bei den Ausschreitungen in Rostock spricht man dann darüber, ob das jetzt ein zweites Hoyerswerda ist und so weiter. Aber die Dimension, die dahinter gestanden hat, die sind eben dahinter verschwunden. Und das ist auch ein Problem für Historiker heute. Also man findet immer noch eine ganze Menge an Studien, die eben ausgehend von diesen vier Taten anfangen, darüber zu sprechen, inwieweit die Gewalt vielleicht ostdeutsch ist. Also im Osten gäbe es Pogrome, im Westen Brandanschläge, weil Rostock und Hoyerswerda eben im Osten sind, Mölln und Solingen eben im Westen. Aber das Problem ist eben, dass die tatsächliche Dynamik dahinter nicht richtig sichtbar ist. Das sind eben nur Spitzen eines sehr viel größeren Gewaltgeschehens.
Deshalb haben Sie auch viele Fallbeispiele ja genannt zwischen den einzelnen Beiträgen, die nochmal zeigen, dass das in Ost wie in West diese Anschläge gleichermaßen vorkamen.
Genau, also ein wichtiges Anliegen des Bandes ist, zu versuchen, überhaupt mal wieder direkt auf die Gewalt gucken zu können. Es entsteht eben in den 90er Jahren schon eine sehr intensive Diskussion um diese Gewalt, auch eine Diskussion, an der Sozialwissenschaftler starken Anteil nehmen, sodass eine ganze Menge an Deutungen, Erklärungsfiguren geprägt werden, die uns heute noch ganz selbstverständlich sind. Diese Gewalt eben als eine Form von Jugendgewalt zu interpretieren oder den Zusammenhang mit der sehr heftigen Debatte ums Asylrecht. Und das Problem ist, dass es gar nicht so leicht ist, tatsächlich sich wirklich nur das anzugucken, was eigentlich passiert ist. Also welche Taten, wie intensiv, wie verteilen die sich? Und das versucht der Band zum einen, indem er sich den Statistiken, die es darüber gibt, sehr genau widmet und zum anderen über unsere sogenannten Miniaturen knappe Gewaltbeschreibungen eben nicht so prominenter Taten sind, die dann auch in so einem wissenschaftlichen Band, der ja auch einen distanzierten Blick hat, eben das Bewusstsein für die konkrete Ausübung der Gewalt, aber auch für die Verletzungen und das Leid im Blick zu behalten, was daraus entsteht.
Sie haben das gerade schon gesagt, also SozialwissenschaftlerInnen haben diese Anschläge ja seit Beginn an immer wieder untersucht, aber Ihr Sammelband nähert sich ja quasi mit dem Blick der Historikerinnen und Historiker. Zum Beispiel ist Ulrich Herbert dabei, der thematisiert, wie die extreme Rechte seit der Nachkriegszeit das Thema Migration für sich entdeckte. Die Historikerin Barbara Mante fokussiert sich auf die Bundesrepublik der 80er, 90er Jahre. Der Historiker Patrick Wagner speziell auf die Polizei in den ersten Jahren des ostdeutschen Transformationsprozesses. Und Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, bewertet die internationale Wahrnehmung der rechten Gewalt im Vereinigten Deutschland. Was kann denn der Blick von Historikerinnen und Historikern an neuen Erkenntnissen liefern?
Also erstmal finde ich wichtig, sich klarzumachen, was Historiker nicht können oder was man nicht von ihnen erwarten darf. Also nämlich jetzt die Fragen zu klären, die in der sozialwissenschaftlichen Diskussion damals offen geblieben sind. Weil wir eben auf dieselben Quellen angewiesen sind, ganz häufig auch wirklich auf die Quellen, die im Zuge sozialwissenschaftlicher Projekte in der Zeit entstanden sind. Da darf man jetzt, glaube ich, nicht erwarten, dass Historiker den Stein der Weisen finden. Sondern was man da tun kann, ist, die Diskussion nochmal mit einem etwas distanzierteren Blick zu ordnen und eben auch zu zeigen, wie sozialwissenschaftliche Forschung und politische Debatte damals miteinander verwoben waren. Also die Interpretationen in der Zeit oder Deutungen der Gewalt eben als Jugendgewalt, als Teil der Asyldiskussion, als Form von Rechtsextremismus, denen liegen auch politische Motivationen zugrunde. Was Historiker aber eben vor allem können, glaube ich, sind andere Fragen daran zu stellen. Also den Blick eben nicht nur auf die Ursachenfrage zu richten und damit vor allem auf die Täter. Also das ist im Rückblick zum Beispiel eine ganz frappierende Sache, dass die gesamte Diskussion in den frühen 90er Jahren, die ja kritisch ist, also die was gegen die Gewalt tun will, die Opfer so überhaupt nicht in den Blick nimmt und auch ihnen nicht Möglichkeiten schafft, sich zu artikulieren, sondern in dem Bestreben, wir wollen wissen, warum die das machen, um das zu verhindern, sich auf die Täter konzentriert, die auch reden lässt, ganz ausführlich. Und das ist zum Beispiel was, was wir in dem Band versuchen, anders zu machen. Und das andere ist eben nach Reaktionen nicht nur bei Migranten zu fragen, sondern eben in so einem größeren Sinne. Also wie reagieren eigentlich Staat und Gesellschaft darauf? Was folgt daraus? Was für Debatten folgen daraus? Aber auch was für Institutionalisierungsprozesse, also des Antirechtsengagements oder so. Mhm. Und damit eben zu fragen, was heißt das? Also wie prägt das diese Republik bis heute? Was beginnt da, was uns heute vielleicht selbstverständlich geworden ist?
Die rechte Gewalt, die wird ja in der Öffentlichkeit oft als rein ostdeutsches Problem wahrgenommen. Viele der versammelten Autoren, Sie haben das ja auch gerade schon gesagt, die kritisieren das. Was ist da in der Wahrnehmung schiefgelaufen?
Naja, zum Teil ist das schon praktisch ein Ergebnis der zeitgenössischen Debatte, die sich eben sehr auf den Osten konzentriert, was vor allem was mit einem historischen Zufall zu tun hat, nämlich dass diese Gewalt genau in dem Moment eskaliert, wo die Bundesrepublik sich darauf eingestellt hat, das erste Mal das Vereinigte Deutschland zu feiern, nämlich im Herbst 1991. Und dieses Zusammenfallen, also wir gucken jetzt mal auf Erfolge und Probleme der Einheit, was haben wir in einem Jahr geschafft? Und dann mit diesem für politische Beobachter in der Zeit eben überraschenden Auftreten dieser plötzlichen Gewalteskalation, das führt dazu, dass man ganz stark eben anfängt, die Probleme auch im Osten zu suchen. Es ist aber in den frühen 90er Jahren so, dass es eben auch andere Wahrnehmungen gibt. Also der Brandanschlag von Hüngsten zum Beispiel wird genau deswegen prominent. Also weil man immer sagt, nee, es ist nicht nur der Osten, schaut euch dieses kleine Dorf im Niederrhein an, da kann das genauso passieren. Und so ist das ganz stark eben eine Rückprojektion, die wir heute tun. Also in den späten 90er Jahren, da stellt sich tatsächlich so eine Konstellation ein, dass in den Statistiken rechte Gewalt im Osten gemessen an der Bevölkerungsdichte immer stärker ist als in den westlichen Bundesländern. Aber das ist eben Ergebnis dieser Zeit der Brandanschläge, wie das damit zu tun hat, wie sich die Gewalt in Ost und West dann unterschiedlich entwickelt. Nicht einfach was von Anfang an da ist und was aus der DDR per se herausgewachsen wäre.
Aber die Zeit rassistischer Anschläge ist ja nicht Geschichte. Also wie Halle und Hanau ja zeigen. Hat man zu wenig aus den 90er Jahren gelernt?
Also gefragt natürlich. Also das Problem haben wir immer noch. Ich finde aber wichtig, sich klarzumachen, dass die Erklärungen, die dafür also immer mal wieder so aufgebracht werden im Sinne von, naja, bisher hat sich niemand dafür interessiert, noch in den 90er Jahren gab es kein Interesse für diese Gewalt oder so, dass das einfach nicht stimmt. Also wir haben es in den 90er Jahren ganz im Gegenteil mit einer ganz intensiven Diskussion, auch mit medialen Aufmerksamkeit, auch gesellschaftlicher Mobilisierung zu tun. Also das dauert zwar relativ lange, aber im Herbst, Winter 92 sind dann Hunderttausende auf den Straßen. Und insofern finde ich, hilft es vielleicht nicht so sehr zu klären, was wir dagegen jetzt tun müssen, so ein historischer Blick. Aber er kann vor so einfachen Erklärungen schützen, dass wir nur hinschauen müssen und dann wird die schon enden oder so. Nee, das Problem besteht, glaube ich, eher darin, dass man fragen muss, wo ist eigentlich dran vorbeigeguckt worden? Also warum ist rassistische Gewalt auch in der Folge, warum ist vor allem der NSU in der Folge möglich gewesen, obwohl es eben zu einer starken gesellschaftlichen Mobilisierung, zu einer Institutionalisierung von Antirechtsengagement sowohl in gesellschaftlichen Gruppen als auch in staatlichen Strukturen. Also warum ist das trotzdem möglich?
In wenigen Tagen jährt sich wieder das Attentat von Solingen. Reicht ein Gedenktag aus, damit sich die Menschen mit rechter Gewalt heute auseinandersetzen?
Also ich halte Gedenktage wirklich für was Wichtiges. Vor allem, weil in den letzten Jahren es ja ein sehr engagiertes, aktivistisches Erinnern begonnen hat. Also Orte, an denen Wut und Trauer über rechte Gewalt dazu führt, dass eben Gedenktafeln eingerichtet werden, Veranstaltungen gemacht werden. Das Problem an diesen Jahrestagen, vor allem wenn man sie jetzt auf so nationale Ebene begeht, also wie das mit Solingen der Fall sein wird, ist, dass sie dann eben dieses Gewaltgeschehen so vereinzeln. Also der Blick richtet sich dann nach Solingen und man hält sich an unsere Chiffren fest und dann erzählt man das als so eine Parabel darüber, wie schlimm rechte Gewalt ist und so weiter und sieht eben nicht den größeren historischen Kontext, was das für ein Gesamtzusammenhang ist. Und insofern glaube ich, dass die Aufgabe, vor der wir jetzt so 30 Jahre später stehen, gerade darin besteht, eben danach zu fragen, wie passt diese Gewalt in unsere Geschichtserzählung und wie halten wir sie darin prominent?
Und wie ins kollektive Gedächtnis?
Genau, also welchen Platz hat sie in den Geschichten, die wir uns über dieses Land erzählen? Und insofern glaube ich, dass es eigentlich ein anderer Anlass wäre, auf dem man so auf nationaler Ebene darüber sprechen müsste, nämlich eben der 3. Oktober, der als er das erste Mal begangen wird, 1991, in ganz zentraler Weise mit dieser Gewalt zusammenhängt. 3. Oktober 91 ist dann auch der bis dahin brutalste Tag rechter Gewalt in der Geschichte dieses Landes. Und sich das bewusst zu machen, also dass wir am Beginn der 90er Jahre es eben beim Zusammenwachsen dieses Landes nicht nur mit dem Problem Ost-West zu tun haben, über das an dem Tag ja immer gesprochen wird, sondern zeitgleich auch die Frage entsteht, was ist eigentlich mit gesellschaftlichem Zusammenhang zwischen Mehrheit und Minderheiten, zwischen Leuten, die eingewandert sind, zwischen anderen Menschen, die für diese rechten Gewalttäter eben nicht dazugehören. Dass das auch ein Problem ist, was eben am Beginn der 90er Jahre durch diese Gewalt präsent wird und was man in unseren Geschichtserzählungen alleine deswegen stärker berücksichtigen müsste, weil es da eben auch um Erfahrungen von Menschen geht, die ansonsten in dieser Ost-West-Erzählung keinen Platz haben.
Janosch Stoiber. Er hat zusammen mit dem Historiker Till Kössler den Sammelband Brandspuren herausgegeben. Das vereinte Deutschland und die rechte Gewalt der frühen 1990er Jahre, lautet der Untertitel. Das Buch ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung verlegt, zählt 334 Seiten und ist für 4,50 Euro auf deren Webseite www.bpb.de zu bestellen. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Israel ist in den vergangenen Jahren politisch immer weiter nach rechts gerückt. Seit dem Antritt der ultrarechten Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Ende des vergangenen Jahres gehen immer mehr Menschen auf die Straße, um gegen die Abkehr von Demokratie zu demonstrieren. Aber was sind genau die Ursachen dafür? Die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz meint, undemokratische Emotionen. Und so heißt daher auch der Titel ihres Buches. Viktoria Eglau hat es gelesen.
Es sind vier Emotionen, die Eva Illouz in ihrem Buch nacheinander analysiert. Die negativen Gefühle Angst, Abscheu und Ressentiment und die Liebe zur Nation, der das vierte Kapitel gewidmet ist. Illouz stellt die These auf, dass die populistische Politik in Israel sich diese eng miteinander verwobenen Emotionen zunutze macht und ihnen ihren Erfolg verdankt.
Der Populismus ist eine oft erfolgreiche Strategie, Unbehagen zu kodieren oder eine soziale Erfahrung umzukodieren.
Illouz beginnt mit der Angst und dem großen Sicherheitsbedürfnis der israelischen Gesellschaft aufgrund der historischen Erfahrung von Judenverfolgung und Holocaust.
Benjamin Netanyahu verstand intuitiv, dass der Kern der israelischen Seele die Angst ist und perfektionierte die Formel, die seine Vorgänger von der Arbeitspartei erfunden hatten. Araber gleich Shoah. Er machte sich dieses Verständnis rücksichtslos und manipulativ nicht für das kollektive Interesse zunutze, sondern für seine eigenen wahltaktischen Interessen.
Schreibt die Soziologin. Der israelische Ministerpräsident und Chef der rechten Likud-Partei benutze die tief verwurzelte Angst auch, um politische Rivalen als Gefahr für die Sicherheit Israels zu brandmarken. Linke Parteien mit ihren arabischen Partnern oder Menschenrechts-NGOs würden als Staatsfeinde abgestempelt. Angst, so Eva Illouz, ist ein mächtiges politisches Werkzeug. Angst vermische Fakten und Fiktionen. Angst rechtfertige die Aussetzung von Grundrechten. Und sie verhindere auch, dass Israelis die Angst der anderen Seite, der Palästinenser, vor ihrem gewaltigen Sicherheitsapparat wahrnehmen. Das zweite Kapitel widmet die Autorin der negativen Emotion der Abscheu.
Sie sind Abscheuunternehmer, Politiker und NGOs religiöser und religiös-nationalistischer Couleur, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Abscheu bestimmter Gruppen vor anderen zu schüren, zu fördern und zu vergrößern.
Die Unterscheidung zwischen Reinem und Unreinem, die es nicht nur im Judentum, sondern auch in anderen Religionen gibt, sei von Israels extremer Rechter in die politische Öffentlichkeit getragen worden. Eine der ausschlaggebenden Veränderungen in der Politik ihres Landes, urteilt Illouz. Sie schreibt über Parteien und Organisationen, die sich die Reinheit des jüdischen Volkes auf die Fahnen geschrieben haben und etwa interreligiöse Ehen, vor allem mit Muslimen, ablehnen. Sie schildert auch, wie rechtsextreme religiöse Nationalisten aktiv Abscheu vor diversen, vermeintlich unreinen Gruppen schüren.
Nämlich vor säkularen Menschen, Linken, Reformjuden, Feministinnen, Homosexuellen und natürlich vor allem vor Araberinnen und Arabern.
Dass Abscheu und Verachtung gegenüber Palästinensern auch in Israels Armee verbreitet sind, macht das Interview von Eva Illouz mit einem Angehörigen der NGO Breaking the Silence deutlich. Diese dokumentiert seit Jahren Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten. Die in dem Buch veröffentlichten Interviews der Soziologin, auch mit anderen Akteuren, etwa Kibbutzbewohnerinnen und einer Siedlerin, sind eine interessante Ergänzung zu ihren theoretischen Ausführungen. Um die negative Emotion des Ressentiments geht es im dritten Kapitel. Ilus beschreibt eindrücklich, wie es der israelischen Rechten in den 1970er Jahren gelang, die gesellschaftlich benachteiligten arabischstämmigen Juden, Mizrachim genannt, an sich zu binden. Eine Schlüsselfigur dafür war Israels früherer Ministerpräsident und Likud-Chef Menachem Begin.
Er verwandelte die reale gesellschaftliche Diskriminierungserfahrung der Mizrachim in ein nachhaltiges Ressentiment gegen die Aschkenasen als ethnische Gruppe. Damit transformierte er die israelische Politik tiefgreifend. Er schuf eine gewaltige Wählerschaft für die Rechte und ermöglichte es ihr, sich seit 1977 nahezu dauerhaft an der Macht zu halten.
Auch heute schürten und instrumentalisierten israelische Politiker Ressentiments, führt Ilus aus, was politischen Dialog und Aussöhnung verhindere.
Das Ressentiment liefert ein starkes Bindemittel, um geschlossene Grenzen rund um eine Gruppe zu ziehen und bildet die Grundlage von Identitätspolitik.
Eng verbunden mit der Politik des Ressentiments sei die Opferrolle, die populistische Politiker vom Schlage eines Benjamin Netanyahu gerne einnehmen. Die Täter-Opfer-Umkehr ist Teil des Werkzeugkastens von Populisten. Und so zieht die Autorin nicht nur hier Parallelen zum früheren US-Präsidenten Donald Trump. Im vierten Kapitel schließlich beschreibt sie einen ausgrenzenden Nationalismus, der religiös geprägt ist.
Seit den 90er Jahren hat Netanyahu die säkulare Linke erfolgreich mit dem Ruf des Antipatriotismus belegt und damit die großen Umrisse der nationalen Identität neu gezogen, gipfelnd in dem berüchtigten Nationalstaatsgesetz von 2018, das den ethnischen Vorrang der Juden in Israel festschrieb.
Damit mache Israel die Staatsbürgerschaft praktisch von ethnischer und religiöser Zugehörigkeit abhängig, so die Soziologin. Das erkläre Netanyahus Nähe zu anderen populistischen Politikern, die an identitäre Vorstellungen von der Nation appellierten, wie etwa Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Eva Ilus Analyseraster ist originell und höchst hilfreich, um die aktuellen Ereignisse in Israel und die politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte besser zu verstehen. Am Ende setzt die Autorin den undemokratischen Emotionen die Gefühle einer anständigen Gesellschaft entgegen, so der Titel ihres Epilogs. Ilus plädiert für Mitgefühl und Brüderlichkeit als Grundlage einer guten Zivilgesellschaft.
Viktoria Eglau las für Andruck das Buch von Eva Ilus, Undemokratische Emotionen, das Beispiel Israel. Es wurde von Michael Adrian übersetzt, ist bei Surkamp verlegt, 259 Seiten kosten 18 Euro. Die USA rüsten sich für den Präsidentschaftswahlkampf im kommenden Jahr. Die große Frage lautet, kommt es zu einer Wiederauflage des Duells zwischen Joe Biden und Donald Trump? Die Entscheidung darüber fällt bei den Vorwahlen der Republikaner und sie dürfte vor allem an Ron DeSantis hängen. DeSantis ist Gouverneur von Florida und einst einer von Trumps treuesten Gefolgsleuten. In dieser Woche will er seine Bewerbung offiziell bekannt geben. Das Buch zum Wahlkampf hat er bereits geschrieben und der Titel lässt große Pläne ahnen. The Courage to be Free, der Mut, frei zu sein. Katja Ridderbusch hat sein Buch in den USA gelesen und von ihr wollte ich vor der Sendung wissen, warum genau DeSantis eigentlich als so chancenreicher Kandidat gilt.
Ron DeSantis ist jemand, der nichts dem Zufall überlässt. Nicht in seiner Karriere, nicht in seiner Selbstvermarktung und dazu zählt ja auch sein Buch. Rein formal ist DeSantis eigentlich ein recht erfrischender Kandidat in diesem Regiment von alten Männern, das die US-Politik derzeit prägt. DeSantis ist 44 Jahre alt, geboren in Florida, italienischer Abstammung, Arbeiterkind. Er hat an den Elite-Universitäten Yale und Harvard studiert, schreibt sich dann bei der US-Marine ein, dient unter anderem im Irak, kandidiert dann anschließend für das Repräsentantenhaus zwei Amtszeiten und wirft dann seinen Hut in den Ring für das Amt des Gouverneurs von Florida. ideologisch positioniert sich DeSantis immer wieder gerne als Aushängeschild der neuen Rechten. Er macht zum Beispiel mit spektakulären Aktionen von sich reden. Während der Corona-Pandemie verweigerte er weitgehend zumindest Lockdown, Maskenpflicht und Impfmandate für seinen Bundesstaat. In seinem Buch rühmt er Florida zum Beispiel als Zitadelle der Freiheit. Oder anderes Beispiel, immer wieder schickt er Busladungen oder Flüge mit Migranten, die aus Lateinamerika nach Florida gekommen sind, in linksliberale Hochburgen wie New York und Massachusetts, aus Protest gegen die von ihm als zu lax empfundene Einwanderungspolitik der Demokraten.
Der Mut, frei zu sein, das ist ja ein steiler und programmatischer Titel. Was steht in dem Buch?
Das Buch ist geradlinig geschrieben, auch nicht sonderlich komplex. Es arbeitet sehr strukturiert, aber fast mechanisch sämtliche Schlagworte, Streitfragen und Reizthemen ab, die in den letzten Jahren gewissermaßen zu Kampfbegriffen der rechten Republikaner geworden sind. Darunter sind zum Beispiel der Hass auf die intellektuellen Eliten, die Übergriffigkeit staatlicher Institutionen, zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, die Rolle der sogenannten etablierten Medien als Steigbügelhalter der Linken, also Medien wie CNN oder die New York Times. Das Buch attackiert außerdem die sogenannte Woke Culture, also die Kultur der exzessiven politischen Korrektheit, so wie DeSantis es empfindet. Und es greift auch die Macht von Großkonzernen an, vor allem von Big Tech, also den Technologieunternehmen. Und was interessant ist, einer der Großspender der Republikanischen Partei hat vor einiger Zeit gesagt, ziemlich treffend finde ich, DeSantis ist wie Trump, aber ein bisschen klüger, disziplinierter und kälter und damit vermutlich eben auch gefährlicher.
Donald Trump hat sich ja zuletzt nicht unbedingt wohlwollend über seinen potenziellen Mitbewerber geäußert. Welche Rolle spielt Trump in DeSantis Buch?
Insgesamt äußert sich DeSantis zurückhaltender über Trump als Trump über DeSantis. Jetzt gerade hat DeSantis bei einem Gespräch mit Geldgebern für seinen Wahlkampf gesagt, Trump habe keine Chance zu gewinnen. Das steht klar gegen die aktuellen Umfragen. Aber das war so ziemlich das einzig Substanziellere, was er bislang über Trump gesagt hat. In seinem Buch schweigt DeSantis Trump zwar nicht tot, behandelt ihn aber als eine eher marginale Figur. Und er macht das eigentlich ziemlich clever, indem er nämlich durchaus kritisch über die Opposition einiger Republikaner gegenüber Trumps Person und Trumps Politik spricht, ruft er zugleich Trumps ganze Fragwürdigkeiten wieder in Erinnerung. Hier ist zum Beispiel mal eine Passage aus dem Buch. Zitat: Ein Teil des Widerstandes der Republikaner hatte seine Wurzeln in Trumps linksliberaler Vergangenheit. In seinen Wahlkampfspenden für Kandidaten wie Hillary Clinton und Chuck Schumer, in seiner Unterstützung für das Abtreibungsrecht und strengere Waffenkontrolle. Der Widerstand hatte auch zu tun mit Trumps Bemühungen, einer Einberufung zum Militärdienst zu entgehen, was einige für einen Präsidentschaftskandidaten als unwürdig empfanden. Zitat Ende. Und das lässt DeSantis dann unkommentiert so stehen und auch so wirken.
Wie schätzen Sie die Chancen von DeSantis ein, sich gegen Trump durchzusetzen?
Die Umfragewerte sehen DeSantis im Moment klar hinter Trump, aber das kann sich natürlich noch ändern. Wie stehen die Chancen von DeSantis? Das ist sehr schwer zu sagen, weil Trump noch immer und erstaunlicherweise eine extrem loyale Wählerbasis hat. DeSantis Präsidentschaftskandidatur könnte aber zweierlei bewirken, nämlich die rechten Republikaner spalten bzw. sie zu einem politischen Offenbarungseid zwingen. Denn diejenigen, die bis heute behaupten, Trump nur wegen seiner politischen Agenda zu wählen, aber seine Person und seinen Stil verabscheuen, diese Wähler, und es sind nicht wenige, hätten mit DeSantis wirklich eine reale Alternative. Und allein deshalb dürfte eine Kandidatur von DeSantis ausgesprochen erhellend sein, vor allem was die innere Verfasstheit der Republikanischen Partei angeht.
Wer sollte denn das Buch lesen?
Das Buch ist Teil einer sehr genau kalkulierten und wohl orchestrierten Wahlkampfstrategie. Wie gesagt, DeSantis ist ein Politiker, der nichts dem Zufall überlässt. Und das Buch, das übrigens mehrere Wochen lang ganz oben auf der Bestsellerliste der New York Times stand, ist die programmatische Basis für DeSantis Wahlkampf. Ich bin auch sicher, dass wir den Titel Florida als Blaupause für Amerikas Wiedergeburt demnächst als Slogan auf vielen Veranstaltungen sehen und hören werden. Gerahmt und begleitet wird dieses Wahlkampfprogramm von spektakulären Aktionen, zum Beispiel einer Reihe von Transgender- und LGBTQ-feindlichen Gesetzen, die DeSantis angestoßen und jüngst unterzeichnet hat, oder damit im Zusammenhang sein PR-wirksamer Streit mit dem Unterhaltungskonzern Disney, der ja einer der größten Arbeitgeber in Florida ist. Das Buch richtet sich an Wähler, vor allem an erzkonservative Wähler, die eine Alternative zu Trump suchen. Es ist keine große Literatur, aber Ron DeSantis legt in dem Buch seine Werte und seine politischen Ziele ganz klar und offen auf den Tisch. Da kann also hinterher niemand sagen, das ist die große Überraschung, wir haben das nicht gewusst.
Katja Ridderbusch über das Buch von Ron DeSantis, The Courage to be Free, Florida's Blueprint for America's Revival. Es ist bislang in den USA erschienen, und zwar bei HarperCollins. 320 Seiten gibt's für 29 Euro. Für ihre Forderung, die Inflation nicht nur mit Zinserhöhungen zu bekämpfen, sondern auch mit staatlichen Eingriffen in Preise wichtiger Güter, erntete sie vor einiger Zeit erstmal viel Kritik und Spott. Die Rede ist von Isabella M. Weber. Die Ökonomin hat eine Professur für Volkswirtschaftslehre an der Universität von Massachusetts. Vor etwas mehr als einem Jahr, als die Inflation dann noch weiter angezogen hatte, berief die Bundesregierung sie in eine Kommission, die sich mit der Gaspreisbremse beschäftigte. Seitdem wird Isabella M. Weber gerne auch als deren Erfinderin bezeichnet. Ihr aktuelles Buch, Das Gespenst der Inflation, liefert die Grundlagen für ihr Denken, das zu einem gehörigen Teil auf ihrer Forschung zur Transformation der Wirtschaft in China beruht. Kaspar Domen.
Verglichen mit China ist Russland heute wirtschaftlich bedeutend kleiner. Dabei startete Russland die Transformation seiner staatlich gelenkten Plan zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft ab Ende der 1980er Jahre auf einem deutlich höheren Niveau als China. Aber während Russland eine dramatische Deindustrialisierung erfuhr, verwandelte sich China in die Werkbank des globalen Kapitalismus. Mit der unterschiedlichen Entwicklung der beiden ehemals größten sozialistischen Volkswirtschaften beschäftigt sich die Ökonomin Isabella M. Weber in ihrem Buch. Beide Staaten hätten sich für unterschiedliche Wirtschaftspolitiken entschieden. Russland setzte die sogenannte Schocktherapie um, welche die Weltbank und der Internationale Währungsfonds allen Transformationsstaaten damals als einzig sinnvolle Reformoption nahelegten. Die Ökonomin schreibt:
Was als umfassendes Reformpaket präsentiert wurde, erwies sich als ein Vorgehen, das zunächst auf ein einziges Element der Marktwirtschaft fixiert war, die Preisbildung auf dem Markt. Und diese Einseitigkeit beruhte nicht einfach darauf, was machbar war. Der tiefere Grund für die Fixierung auf die Preisliberalisierung liegt in der neoklassischen Vorstellung vom Markt als Preismechanismus unabhängig von den institutionellen Realitäten.
Den ökonomischen Ratgebern war klar, dass die plötzliche Freigabe der Preise einen Schock auslösen würde, mit Arbeitslosigkeit und Verarmung von Teilen der Bevölkerung und einer zeitweiligen Inflation. Aber mit der Zeit würde der Preismechanismus für einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage sorgen. Um eine dauerhaft hohe Inflation zu unterbinden, müsse der Staat seine Ausgaben und die Geldmenge knapp halten, also eine sogenannte Austeritätspolitik verfolgen. Auch in China hatte die Schocktherapie bei der wirtschaftlichen Öffnung in den 1980er Jahren viele Befürworter. Zweimal war die Kommunistische Einheitspartei fast so weit, diesen Kurs endgültig einzuschlagen. Aber am Ende folgte sie den Ideen von Reformökonomen, die einen graduellen Übergang für richtig hielten. Der Staat setzte in einigen zentralen Bereichen weiter auf Preiskontrollen, während er in anderen Bereichen die Preise freigab. Diese Reformökonomen zielten mit ihrem zweigleisigen Preissystem vor allem auf eine Entwicklung der Unternehmen, um eine Reindustrialisierung des Landes zu erreichen.
Diese erforderte, dass bestimmte Engpässe beseitigt wurden, zum Beispiel der Mangel an essentiellen Produktionsgütern und Energie. Dazu musste die Produktion ausgeweitet werden, ohne jedoch die Preise zu erhöhen. Dieser komplexe Prozess erforderte behutsame Eingriffe. Er konnte nicht in einem einzigen Schritt bewältigt werden. Die Geschichte seit der chinesischen Revolution hatte gezeigt, dass man eine Industrialisierung nicht einfach staatlich anordnen konnte. Die gradualistischen Reformer erklärten, auch der Glaube an ein Marktwunder sei eine Illusion.
Nach Ansicht dieses Reformlagers würde eine Schocktherapie eine galoppierende Inflation auslösen. Damit würde der Kern der alten Volkswirtschaft zerstört, ohne eine funktionierende Marktwirtschaft zu schaffen. Vertreter beider wirtschaftspolitischen Transformationsstrategien führten eine ausführliche intellektuelle Auseinandersetzung in China. Ihr Ringen beschreibt Weber. Für ihre Promotion hatte sie in den Jahren 2016 und 2017 mit Reformökonomen beider Lager gesprochen. Ihr Buch eröffnet einen seltenen und tiefen Einblick in diese Reformepoche. Sie vermittelt aber auch einen Einblick in das wirtschaftspolitische Denken der chinesischen Herrscher seit der Antike, bei dem Preiskontrollen, Monopole und eine Stabilisierung der Wirtschaft seit jeher eine wichtige Rolle spielten.
Diese Vorstellung der Preisregulierung durch eine Beteiligung der Verwaltung am Wirtschaftsleben steht im Gegensatz zu der in den meisten Betrieben der modernen Wirtschaftswissenschaft vorherrschenden Annahme, Staat und Markt seien separate Einheiten.
Man lernt bei der Lektüre, wie außerordentlich schwierig wirtschaftspolitische Entscheidungen in Umbruchzeiten sind, ob bei der Umstellung von einer Plan- auf eine Marktwirtschaft oder von einer Kriegs- auf eine Friedenswirtschaft. Hier sammelten etwa die USA oder Großbritannien während und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Menge Erfahrungen, die für China später eine wichtige Rolle spielten. Eine typische Plan- oder Marktwirtschaft mag in der Theorie brillant funktionieren, aber in der Praxis erwies sich oft das tastende Experimentieren als der erfolgreichere Weg.
Die wichtigsten kriegsführenden Länder im Zweiten Weltkrieg wählten einen pragmatischen Ansatz für die Kriegswirtschaft, der Ähnlichkeit mit dem hat, den die chinesischen Befürworter gradueller Reformen Jahrzehnte später wählten. Die allgemeine Preisbremse funktionierte in den USA, weil sie nicht auf theoretisch abgeleiteten, sondern auf empirisch beobachteten Preisen beruhte.
Mit umfassenden empirischen Studien untermauerten auch die Gradualisten in China ihre Reformvorstellungen. Am Ende überzeugten sie ihre politische Führung. So entging China der Schocktherapie und schuf mit zweigleisigen Reformen die institutionellen und strukturellen Grundlagen für seinen wirtschaftlichen Aufstieg.
China wuchs in den globalen Kapitalismus hinein, ohne dass die kommunistische Partei die Kontrolle über die Binnenwirtschaft verlor. Das ist bis heute von gewaltiger politischer Bedeutung.
Isabella M. Weber hat ein wichtiges Buch geschrieben. Ihre Leserinnen und Leser profitieren davon, dass sie mit vielen Zeitzeugen gesprochen hat und tief in die Wirtschaftsgeschichte Chinas eintaucht. Zudem hat sie sich als eine von wenigen Ökonomen und Ökonominnen zu einem Zeitpunkt mit Inflation beschäftigt, als sich dafür wegen der lang anhaltenden Stabilität kaum jemand interessierte.
Kaspar Domen über das Buch von Isabella M. Weber, Das Gespenst der Inflation, wie China der Schocktherapie entkam. Stefan Gebauer hat es aus dem Englischen übersetzt und Suhrkamp verlegt. 544 Seiten kosten 32 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche macht Andruck Pause, denn da ist Pfingstmontag. Wenn Sie jetzt gerade Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber schon schließt, schauen Sie doch mal in unsere kostenlose Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.